Lipizzaner, Kaiserschmarrn und Skifahren. Das ist das Österreich, das ihr kennt.
Raub, Mord und Totschlag. Das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden.
Ich bin Dalila.
Und mein Name ist Hanna.
Willkommen zu Mordgeschichten, einem True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich.
Denn es kann nie genug True Crime geben.
Das für die wie Musik an oder wie jaulen?
Nein, wieso jaulen?
Ich hätte die ganze Zeit.
Oder wie eine Taube.
Ah, das ist der Schlauch, den er gerade zum Blumengießen ausziert.
Ah!
Oh Gott, ich habe schon geglaubt, die haben Geister.
Ich glaube, das ist eine Taube.
In diesem Sinne, willkommen zu Mordgeschichten Österreich, euren Horror- und True Crime Podcast.
Jetzt in der neuen Folge die Horrortaube.
Ja, nachdem wir jetzt abgeklärt haben, dass wir doch keine Besessenheit oder Geister hier in den Wänden haben, sind Hanna und ich zurück.
Endlich, nach einem Monat.
Was, jetzt ein Monat?
Ich glaube schon. War schon fast ein Monat.
Was haben wir zu unserer Verteidigung zu sagen?
Wir waren auf Urlaub.
Oh ja, du noch nicht, du gehst nächste
Woche. Ich gehe nächste Woche auf Urlaub.
Übernächst. Nein, nächste schon.
Nächste Woche schon, ja.
Ja.
Endlich.
Ja.
Was haben wir noch zu unserer Verteidigung? Fehlendes Tankgeld.
Also,
aber ja, auf das gehen wir jetzt nicht näher ein.
Auf jeden Fall, wir sind da, wir sind zusammen, wir konnten uns den Tank leisten, beziehungsweise Hanna konnte
sich. Bin bei Anhalter heute hergefahren.
Bei Anhalter, nächstes Mal fragen wir einfach nach, ob uns irgendwer was sponsert, damit wir runterkommen, wenn wir wieder mal keine Geldtaschel haben.
Und weißt, Lila, soll ich da was sagen, warum ich mich heute so ein bisschen traurig anhöre?
Ja, warum?
Vor 2 Tagen in der Arbeit einen psychologischen Test machen müssen.
Oh ja.
Und
du schreibst mir dann noch kurz, muss jetzt einen psychologischen Test machen, kommt sicher Psychose raus.
Ich habe schon Angst gehabt, dass sie mich gleich direkt einliefern. Und zwar, der Test hat begonnen mit meinen allerliebsten Lieblingssachen, nämlich Mathe.
Oh ja, da
mit,
kann man ruhig bleiben.
Zahlen rein. Mhm. Aber am Anfang war ich ja noch motiviert und ich habe mir gedacht, ich überzeuge mich jetzt einfach davon selbst, dass ich das kann.
Yeah.
Und ich war ja der festen Überzeugung, ich habe jede Zahlenreihe richtig gelöst. Okay, das war ja soweit noch so gut. Und dann sind aber diese räumliches Denken.
Ja, also das geht gar nicht.
Diese
das
Würfel.
Ist bei der Polizeiaufnahme, ich weiß nicht, ob es momentan
genau,
so ist, da, vor 15 Jahren
war bei der
Jahren,
Polizeiaufnahme das, auch ja. schon so. Das hat mir viele Punkte gekostet, das weiß ich. Ich kann es einfach nicht. Ich sag, und diese Würfel sind wiedergekommen. Und am Schluss, bei den letzten Beispielen war ich schon so, es kann alles sein, aber es kann auch nichts sein. Weil ich sehe ja die restlichen 3 Seiten nicht. Und wenn ich die so drehe, dann kann es ja, weil dann steht, gibt es ja auch die Auswahlmöglichkeit, kein Würfel stimmt, denke ich mal. Das kann ja nicht sein, weil ich sehe ja die einen 3 Seiten nicht. Das heißt, kann es ja gar nicht beurteilen. Da kann ja irgendein Muster drauf sein. Ja.
Das ist dann so die Relativitätstheorie.
Richtig,
so auf die
genau. Ich war dann schon Einstein und habe dann schon in meinem Kopf was fabriziert. Also wirklich,
aber
ich habe mich zur Psychose entwickelt. Und das Allerschlimmste war, da war dann ein Test, der erscheint immer so ein Dreieck am Bildschirm. Und wenn es dunkler wird, musst du einen Knopf drücken.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesehen.
Zuerst bekommst du halt diese Aufgabe und die Angabe. Yeah. Und ich lese das. Auf einmal steht, in den nächsten 30 Minuten. Ich sage, wollt ihr jetzt wirklich, dass ich in den nächsten 30 Minuten auf ein Dreieck warte, bis es dunkler wird? Lila, ich schwöre, ich bin dort gesessen.
30 Minuten.
Ich habe mir so gedacht, 30 Minuten.
Und eigentlich war der Test, dass du diesen PC nicht schrottest.
Ich hab dann danach auch zu den anderen gesagt, ich glaube, der Test, da ist eigentlich darum gegangen, dass sie schauen wollten, wer komplett den Computer aus dem Fenster wirft. Und es gibt anscheinend einen Grund, warum keine Fenster in dem Raum waren.
30 Minuten auf dem Computer starren, die ganze
wirklich,
Zeit.
Ich war so kurz und dachte, ich mache jetzt die Augen zu und schlafe einfach. Ich habe mich dann schon so weg. Ich habe schon keinen Bildschirm mehr sehen können. Ich war schon so aggressiv und dann habe ich immer den Finger so leicht auf der Taste gehabt und dann habe ich schon so Zuckungen bekommen und habe unabsichtlich draufgedrückt, obwohl halt das Viereck war es. Das war Viereck.
Okay.
Meine Mathe-Künste, wie man sieht. Und dann habe ich halt schon unabsichtlich draufgedrückt und dann war ich aber so wütend, weil ich unabsichtlich draufgedrückt und gleich nochmal draufgedrückt. Dann war alles vorbei. Also ich habe mir gedacht,
Und was ist jetzt rausgekommen? Haben sie dich dann eingewiesen? Ich möchte dazu sagen, an diesem Tag habe ich von dir keine Nachricht mehr gekriegt.
Ich war schwerst gebrochen. schwerst gebrochen. Ich musste ja dann danach noch arbeiten und es war vorbei für mich. Es war...
Aber zum Thema räumliches Denken, gell?
Ja.
Wie ich mein Haus gebaut habe, also beziehungsweise noch in der Planungsphase war, habe ich ja ganz, ganz viele so Häuser, Skizzen und sowas angeschaut und habe mir gedacht, ah, das schaut cool aus und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwie habe ich dann nie so wirklich das passende Haus gefunden. Das hat mich extrem anzipft. Dann habe ich einen DIN A4-Zettel genommen und ein Lineal, aber andere machen ja so ein Meter ist ein Zentimeter und so. Ich habe das halt wie alles Daumen mal Pi gemacht.
Ich kenne das. Ich habe das genauso gemacht, wie ich meine Wohnung eingerichtet habe.
Ich habe das so gezeichnet, wie ein Fußschakel und war total stolz und habe dann halt noch so eine Garage hinzeichnet mit zwei Autos drinnen und so und habe das Ganze an Architekten gegeben. Und der hat es dann halt, oder das war Architektin, hat es dann halt total umgeplant und so. Und dann war ich richtig zwider und habe gesagt, was soll denn das? Warum nimmt die Garage so viel Platz ein? Bei mir hat sie auf den DIN A4-Zettel Platz gehabt. Und sie hat gesagt, na, so wie du das gemalt hast, darfst du maximal einen 80er-Jahre-Käfer fahren, weil jedes andere Auto wäre für diese Garage zu groß. Weil ich habe extra fast wenig Platz für die Garage verbraucht, damit vom Grundstück mehr Platz bleibt für die anderen Räume.
Das Haus bleibt. Aber okay, ja, in deinem Kopf hat es Sinn gemacht.
In meinem Kopf hat es so ausgeschaut. Zwei Autos waren ja gezeichnet. Nur die Größe der Autos habe ich jetzt natürlich nicht maßstabsgetreu aufgerechnet.
Ich kann das absolut verstehen. Ich hab für meine Wohnzimmereinrichtung habe ich da die Wohnzimmerwand aufzeichnet. Da geht sich das aus mit dem Kastel, aber ohne irgendwie Maße halt zu nehmen.
Ja.
Das Kastel hinzeichnen im Fernsehen, ja, geht sich eh aus. Aber ohne, dass ich vorher halt die Wand abgemessen habe. Aber es geht sich alles aus.
Ihm ist echt alles Daumen mal Pi und ja.
Das passt schon. Mein Papa tut immer alles bis aufs kleinste Detail ausmessen. Und wenn wir gemeinsam irgendwas, das heißt Lampen aufhängen, Regale anschrauben, Dann trifft Chaos auf Perfektionismus.
Ja, das ist beim Robert und bei mir
das
auch.
Das machen wir schon irgendwie mit roher Gewalt meistens. Und mein Papa halt mit Geduld und Genauigkeit.
Also der Robert auch, aber ich möchte dazu anmerken, wenn der Robert sagt, er verrichtet irgendeine Arbeit, zum Beispiel Schalter einbauen, dann dauert das Schalter einbauen nicht eine halbe Stunde, sondern einen halben Tag. Und er macht doppelt so viel Dreck, weil er jeden Millimeter misst und alles noch ausstemmt und ich stehe dann daneben und werde narrisch immer. Und wenn es ihm zu viel wird, lässt er die Arbeit einfach über und dann liegt es einen Monat so. Samt Werkzeug auf der Kücheninsel.
So. Die Kücheninsel ist sowieso Ablageort.
Das ist für mich nicht, aber für ihn. Auch diese habe ich eingezeichnet und deswegen ist sie so groß geraten.
Die ist wirklich riesig.
Ja, das habe ich ja nicht gemessen damals. Ich bin zum Lutz gegangen und habe gesagt, so muss das ausschauen. Und die haben mir dann einfach die Maße halt so bestellt.
Ja, aber jetzt ist praktisch für mich. Ich kann dort im Stehen essen, ohne dass mich die Hunde segieren.
Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Man könnte ja alternativ die Hunde erziehen, aber ja.
Das ist keine Option.
Keine Option. Wir haben uns zum Podcast noch etwas überlegt. Wir werden jetzt doch alle zwei Wochen kommen.
Ja, es ist einfach, wir machen halt immer irgendwie gefühlt Versprechungen da und da. Bringen wir die neue Folge und es geht sich halt dann oft aus privaten Gründen, beruflichen Gründen einfach nicht aus.
Ja.
Es ist weil so, wir haben ja doch nebenbei auch noch einige andere Dinge am Laufen.
Genau, und das Fotografieren ist noch nebenbei, die Hochzeitssaison.
Ich muss mein tägliches Nickerchen machen, das ist auch wichtig.
Ja, ohne dem kann es sich vielleicht schon wöchentlich aus. Aber es ist wirklich, es ist viel momentan, vor allem in der Hochzeitssaison für uns.
Ja.
Und den Podcast nebenbei am Laufen zu halten, ist unser großes Anliegen. Und das geht halt dann natürlich professionell nur alle zwei Wochen.
Vor allem, es ist jetzt für uns schon stressig. Und ich muss bedenken, ab Herbst bin ich wieder voll drinnen in der Arbeit. Und es wird halt einfach nicht anders möglich sein.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Montag bis Freitag.
Ja.
Das macht das natürlich schwierig, wenn ich jeden Tag um 17 Uhr daheim bin. Aber macht euch keine Sorgen, der Content ist gesichert, wir werden nicht aufhören.
Vor allem die Lila war extrem fleißig.
Ja, ich habe schon drei Fälle ausgearbeitet für euch und wir werden...
Aber ich kann euch versprechen, ich werde jetzt auch wieder fleißiger am Ausarbeiten sein, weil ich habe jetzt endlich funktionierendes Internet daheim.
Ja, also anscheinend ist Hannas Internet sehr schlecht gewesen.
Bitte, ich habe alle halbe Stunde zu dem Stecker gehen müssen, das ein- und ausstecken müssen. Das ist kein Zustand. Da, vor allem beim Recherchieren, wenn du was zusammenschreiben willst und... Nein.
Also Dinge, die mich aggressiv machen, wenn Internet nicht funktioniert. Ich habe da so eine innere Unruhe.
Das war schon weit entfernt von nicht funktionieren, das war eine Katastrophe, wirklich.
Übrigens, was mich heute auch sehr aggressiv gemacht hat, ich war dann einkaufen, wie wir telefoniert haben Und während wir da gerade telefonieren, übrigens ist das auch der Grund, warum ich meine Zitronen vergessen habe.
Und meine Paradeiser. Der Deine Salat wäre so gut, wenn du die Paradeiser nicht vergessen
Das war hast. Eh bei der Obst- und Gemüseabteilung, weil ich stehe dort bei der Obst- und Gemüseabteilung und der Frau, ich habe einen Salat auch gebraucht, steht vorm Salat. Kramt den ersten Krauthäupelsalat raus. Kramt den zweiten raus. Begutachtet ihn, als ob sie einen Diamanten begutachten wird. Kramt den nächsten. Ich schwör's dir, Hanna, ungelogen hat die 8 bis 10 Krauthäupel inspiziert, die ganze Salatecke dort eingenommen mit ihrem Einkaufswagen und ich stehe daneben, kriege innerliche schwerste Aggressionen und denke mir einfach, bitte, nimm einfach einen Salat. Bitte. Und dann, als ich fertig war, wollte ich eh schon was sagen, aber Gott sei Dank warst du auf der anderen Leitung und ich war mit dir beschäftigt, dann sagt sie so, können schauen, es ist kein guter dabei.
Okay.
Oh, die haben alle gleich ausgeschaut. Ja, alle.
Boah, wir sind eh so verwöhnt, dass es eh alles nur gespritzt und...
Furchtbar, jeden Einzelnen ausgeglaubt. Na, furchtbar. Ach. Um mal jetzt ein bisschen runterzukommen.
Fangen wir jetzt an mit unserem Fall. Wir haben heute irre langen Pre-Talk, weil wir jetzt schon so lange nicht mehr aufgenommen haben.
Ja, weil wir schon so lange auch nicht mehr getalkt haben.
Das stimmt. Wir reden ja eh jeden Tag miteinander.
Ja, aber wir sollten uns einmal gewisse Themen aufspannen für einen Podcast, weil ich muss dir immer alles gleich erzählen.
Ja, das stimmt. Wir können das einfach nicht. Ich glaube, ihr kriegt da immer die langweiligsten Geschichten, weil die richtig spannenden Sachen passieren eh zwischen der Lila und mir.
Ja, zum Beispiel Hannah's Dates und so. Also na, das können wir ja dann einfach jetzt, wieder
gesagt, wir werden, na, wir werden das jetzt aufheben. Wir werden jetzt diese Kategorie endgültig, nach dem letzten Vorfall werden wir das absolut skippen.
Die Hannah so halt, können wir bitte über was anderes reden als über mein Leben?
Ja, nicht über, generell nicht über mein Leben, egal welcher Bereich.
Oh Gott. Na gut. Ist nicht so spannend. Also ich habe da halt einen Fall mitgebracht, von dem du ja ein bisschen was weißt.
Ja.
Aber ich hoffe nicht allzu viel.
Ich befürchte, dass wenn du ihn erzählst, dass ich dann wieder alles weiß.
Na, schauen wir mal.
Ja, ich bin gespannt.
Es geht nämlich um einen Polizisten. Und
das den kenne ich.
Also, legen wir los.
Bin bereit.
Der 24-jährige Inspektor Ernst Karl sitzt in seinem Streifenwagen, als er in der Nähe des Tivoli-Kaufhauses ein Fahrzeug bereits mehrmals um die Tiefgarage kreisen sieht. Das ist aber auffällig. Das behalte ich im Auge. Nach ein paar Runden mit dem Streifenwagen über die leere, nahezu fast ausgestorbene Straße Meidlings bemerkt er das zuvor gesichtete Fahrzeug, was auf einmal parkt. Und zwar direkt vor der Tiefgarage des Kaufhauses. Er kann auch die Silhouette von zwei dunkel gekleideten Männern sehen, die die Tiefgarage im Schutz der Nacht betreten. Der gebürtige Niederösterreicher wird skeptisch, fährt zu und parkt seinen Streifenwagen in der Nähe der Tiefgarage. So nah, dass er sie fußläufig schnell erreichen kann, aber so weit entfernt, dass die beiden dunklen Gestalten nicht sehen, dass er auf sie zukommt. Als er sich der Garage nähert, bemerkt er, wie die beiden Männer sich an einem Fahrzeug zu schaffen machen. Ein Einbruch und das auf frischer Tat. Sofort zieht Ernst seine Dienstwaffe und schreit: Polizei, ich will die Hände sehen! Dann geht alles ganz schnell. Einer der Männer dreht sich um und hat eine Pistole in der Hand. Ernst Karl greift zu seiner Dienstwaffe und schießt. Ein Schuss, zwei Schüsse. Der Mann schießt zurück. Ein Feuergefecht. Und ehe Ernst die gesamte Situation überblickt hat, liegen die beiden Männer blutüberströmt am Boden. Der junge Polizist kontrolliert, ob er auch eine Schusswunde davongetragen hat. Aber als er feststellen muss, dass er unversehrt ist, nimmt er sein Funkgerät und fordert umgehend Unterstützung an. Ich habe hier zwei Einbrecher auf frischer Tat erschossen. Ich brauche einen Krankenwagen und Unterstützung, schreit er laut. Nach nur wenigen Minuten ist die dunkle Straße Meidlings voll von Blaulichtfahrzeugen hell erleuchtet. Ein Notarzt kann nur den Tod des Mannes feststellen. Der andere Mann, welcher die Schusswaffe in der Hand hatte, wird noch in den Rettungswagen verbracht, stirbt aber an seinen schweren Verletzungen noch bevor er das Krankenhaus erreichen kann. Nachdem die Tatortbeamten die Spurensicherung aufgenommen hatten und der Bereich rund um die Tiefgarage Tivoli abgesperrt worden ist, kehrt Ernst Karl zurück auf seine Polizeiinspektion. Echt klasse, Ernst. Du hast richtig gehandelt. Wenn du nicht geschossen hättest, hätten sie dich erschossen. Super, Ernst. Zwei Täter auf frischer Tat. Du bist ein Held. Man möge an dieser Stelle anmerken, dass das damals noch etwas anders war. Es ist 1968. Niemand hat Beamte damals gefragt, wie sie sich nach einem Schusswechsel fühlen. Solche Heldengeschichten wurden eigentlich eher gefeiert. Aber man muss auch sagen, dass Ernst in der Nachkriegszeit groß geworden ist und die Gesellschaft allgemein damals eine andere war.
Ja, nach außen hin, aber ich glaube, innerlich wird es einen genauso belastet haben, wie es einen heute belastet.
Das glaube ich eigentlich auch.
Ich glaube schon, weil wie viel sind aus dem Krieg mit einer posttraumatischen Belastungsstörung rausgegangen und es ist nicht diagnostiziert worden, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt hat. Also ich glaube schon.
Ich glaube das auch. Ich glaube nur, dass es eine Schande war, zu sagen, oh, mir geht schlecht.
Und das zuzugeben, darüber zu sprechen. Sondern es ist halt die Fassade nach außen hin, war immer, okay, ich bin ein Held und ich habe ihn erschossen. Und
man hat da ganz viel gelesen, dass sie ihn sehr gefeiert haben für das, weil halt zwei Täter auf frischer Tat, natürlich.
Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen.
Na, gar nicht. Also eigentlich ist das, da fragt jeder gleich den Kollegen, glaube ich, als erstes, und wie geht's dir?
Das ist auch immer mein erster Gedanke, wenn ich an Waffengebrauch höre oder lese, ist immer so, okay, wie muss dem jetzt gehen? Ja?
Denke ich mir immer. Ich denke mir immer, hoffentlich hat er nicht getötet, weil da muss er das ganze Leben damit kämpfen.
Ja. Es reicht ja schon, jemand anders zu verletzen. Wir reden da jetzt gar nicht von Töten.
Genau. Doch zurück zum 16. April 1968. Die TatortbeamtInnen, und damals hat es Frauen auch schon gegeben. Aber nur als Kriminalbedienstete für Sexualdelikte.
Ich würde sagen, nur als Kaffeetante.
Und wahrscheinlich Kaffeetante. Können die ersten Spuren sichern. In der Gerichtsmedizin werden zur selben Zeit die beiden Körper der Einbrecher obduziert. Was aber sehr, sehr seltsam ist, die Leichen der beiden Verbrecher weisen etwas andere Spuren vom Schusswechsel auf, als Ernst Karl den ErmittlerInnen erzählt hat. Die Männer wurden nämlich aus nächster Nähe erschossen. Eigentlich sogar hingerichtet. Denn was wie eine Notwehrsituation geschildert wurde, wirkt nach der Obduktion eher wie ein Krimi. Doch nicht nur das. Im Zuge der Ermittlungen wird Caroline, die Lebensgefährtin von Johann K., einem der getöteten Männer, befragt. Sie gibt an, dass das aber ein schöner Zufall sei, dass genau Ernst Karl ihren Lebensgefährten und seinen Komplizen gestellt hatte, denn die beiden kannten sich zuvor schon viele Jahre. Doch nicht nur das. Sie gab an, dass ihr Lebensgefährte von einem Polizisten eine Waffe geschenkt bekommen habe und auch Tipps, wo er einbrechen könnte. Die ErmittlerInnen werden hellhörig. Die Aussage des 24-jährigen Wiener Polizisten scheint immer mehr unglaubwürdig zu werden, zumal weder das Spurenbild noch die Aussage der weiteren Zeugin zur vermeintlichen Tat geschehen passen. Als sie auch noch eine Gegenüberstellung durchführen, bei welcher Caroline eindeutig Ernst Karl als den Polizisten identifiziert, der mit ihrem Lebensgefährten bekannt war, erhärtet sich der Verdacht schnell. Weitere Tage vergehen und als die ErmittlerInnen auch noch die Zeugenaussagen aus dieser Nacht zu hören bekommen, sind sie sich ganz sicher. Ganz so war die Notwehrsituation nicht. Denn die Ohrenzeugen sagten aus, dass sie zuerst mehrere Schüsse hörten, dann lange, lange nichts und dann einen Schuss. Also mit am Abstand. Ernst Karl wird ein weiteres Mal zur Vernehmung geladen. Doch dieses Mal sind die ErmittlerInnen vorbereitet und skeptisch und gehen stark davon aus, dass die Notwehrsituation, wie sie geschildert wurde, so nicht stattgefunden hat. Die Türen zum kahlen, aber doch großräumigen Vernehmungsraum des Landeskriminalamtes Wien öffnen sich und der fein herausgeputzte 24-Jährige tritt ein. Gleich darauf wird er mit Bildern, Beweismitteln und Zeugenaussagen konfrontiert. Die lügen doch alle. Die wollen mir nur eins auswischen, meint Karl. Doch die ErmittlerInnen lassen nicht locker. Viele Stunden vergehen, als Ernst Karl leise, aber doch deutlich sagt, ich hatte meine Gründe. Und jetzt kommt alles heraus. Alles, was schon so viele Jahre im Verborgenen war. Rückblick. Ernst Karl ist ein motivierter Beamter und hatte schon eh und je den Traumberuf Polizist. Bei einer Verkehrskontrolle lernt er damals den 20-jährigen amtsbekannten Stricher und Verbrecher Johann K. kennen. Johann K. geht damals ein großes Risiko ein, denn schwul zu sein ist in Österreich eine Straftat und wird mit hohen Haftstrafen bestraft.
Das ist so heftig, dass es jemals existiert
hat. Das ist echt, also das spielt im Jahr 1968 und wie wir wissen, haben wir ja diesen Monat den Pride Month, also der Monat, der eigentlich den Homosexuellen gilt, um das Ganze auch auf das aufmerksam zu machen, dass das alles legitim ist mittlerweile, Gott sei Dank.
Der ganzen, ich kann leider nicht den ganzen LGQ.
Du warst es nicht
LGBTQ.
Na danke.
Plus. Ja. Aber ist nicht noch was dabei jetzt mittlerweile?
Ja, alles
für die Transpersonen.
Genau, es ist ja nicht nur Homosexualität.
Eben, das meine ich ja.
Jetzt wollte ich dir aber mal fragen, weißt du eigentlich, wie lange Homosexualität eine Straftat war in Österreich?
Wir haben,
also wann das aufgehoben wurde?
Wir hatten das bereits einmal in meiner Folge, kannst du dich erinnern, von der Ilona Faber?
Ja.
Da war das auch Thema. In den 70er Jahren ist das aufgehoben worden.
Ja, 1971.
Ja, genau.
Und also aber das war
viel zu kurz noch her. Also total ja. Schlimm.
Also was das komisch daran war, dass die Homosexualität ab 71 nur zwischen Frauen ab dem 14. Lebensjahr erlaubt ist und zwischen Männern erst ab dem 18. Lebensjahr. Das heißt, wenn du mit 13 homosexuell warst, war das noch immer strafbar.
Ja, aber war man damals nicht schon ab 13 strafbar? Weil jetzt ist man erst ab 14 strafbar.
Ja, meinst du jetzt mit Geschlechtsverkehr? Ja,
da ja generell, ja, wenn das eine Straftat war, du bist erst ab 14 strafbar.
Stimmt auch wieder, ja. Ich weiß, aber da ist es rein auf die Homosexualität bezogen quasi. Ab 18 dürfen Männer homosexuell sein und Frauen ab 14. Was aber
das ist so irre.
Echt, das ist echt ein Schwachsinn. Weil
das ist so, da merkst du, dass diese Gesetze von Männern gemacht worden sind.
Ja, auch von Unwissenden, weil ich glaube nicht, naja, dass Sexualität
Männern,
auf ein Alter.
Weißen, unwissenden, konservativen Männern.
Ja.
Weil die so sagen, ja, so lesbisch sein ist so im Insgeheim findet es eh jeder geil.
Ja, so in etwa.
Und ist okay, so in etwa. Aber boah, schwul sein ist. Und da ist man ja noch ein Kind, da kann man das ja gar nicht wissen.
Ich finde das arg. Ich habe eine Bekannte, die ist lesbisch. Und ich habe sie mal gefragt vor vielen Jahren, ja, seit wann bist du eigentlich lesbisch? Eigentlich eine total blöde Frage von mir, aber ich habe sie halt gefragt. Hat sie gesagt, seit wann bist du heterosexuell? Dann habe ich so drüber nachgedacht.
Ja. Stimmt eigentlich.
Eigentlich weiß ich das nicht. Ja. Ich habe immer, weiß nicht, also Backstreet Boys habe ich jetzt nicht mehr, aber irgendwelche Bands und so. Und sie hat gesagt, ja, genau so ist mir gegangen, nur dass ich halt auf die Britney Spears gestanden bin.
Ja, eh. Es ist halt...
Es ist nicht einordnbar.
Ich glaube, man kann sich das halt als Heterosexueller nicht vorstellen. Also man hinterfragt das nicht, wenn das so für einen eindeutig ist. Aber stell dir vor, du bist bisexuell und du kannst das gar nicht einordnen. Ich stelle mir das irrsinnig schwierig
vor.
Gerade
schwierig
als
sein,
Jugendlicher.
Ja, vor allem, wenn die Hormone so komplett verrückt spielen.
Aber es ist wirklich, eigentlich ist es wirklich eine dumme Frage.
Eigentlich ist es eine dumme Frage. Ja. Das soll man dann im Nachhinein auch gedacht.
Aber gut, man lernt daraus.
Seit 2009 dürfen übrigens gleichgeschlechtliche Paare sich eintragen lassen in Österreich, also eingetragene Partnerschaft. Mhm. Und seit 2019 endlich heiraten.
Das ist eigentlich, wie lange das dauert hat, ist irre.
Eigentlich auch wieder lustig, weil man glaubt es kaum.
Das ist so lächerlich und das noch, ja, ich glaube, das Thema geht nicht
jetzt
weit.
Jetzt ist gut, dass einfach jeder jeden heiraten
Aber
kann, wie
gut,
er will.
Aber gut, dass wir im Pride Month über das kurz gesprochen haben.
Ja, ich finde es passend.
Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei meinem... Ich kann es nicht nochmal sagen. Wie
LGBTQ.
LGBTQ.
Ist wirklich nicht so leicht.
Nein, ich bin ein bisschen Legastheniker, deswegen tue ich mir da immer schon.
Ich kann ja so gut Englisch für bekannt.
Ja.
Doch zurück zum Target dieser Verkehrskontrolle, von der ich dir erzählt habe.
Ja.
Also eigentlich hat es ganz einfach angefangen. Ernst Karl hat Johann K. ein Organmandat, also wie wir heute sagen, einen Strafzettel ausgestellt. Und nur wenige Wochen später hat er den Stricher wieder in einem bekannten Stricherlokal getroffen.
Dienstlich?
Ja, hör zu. Achso. Sie sind nämlich ins Gespräch gekommen. Ernst Karl war dort nämlich auch in dem Lokal. Und er hat dort ihm etwas anvertraut, beziehungsweise gesagt, noch ein Papier, was wahrscheinlich sein ganzes Leben verändern wird. Denn Ernst Karl war auch schwul. Ein schwuler Polizist. Das ist mehr als ein Skandal in Wien.
Es ist einfach so schlimm.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Was jetzt so wurscht wäre.
Wie er sich gefühlt haben muss.
Furchtbar.
Weil er wollte immer, weiß ich nicht, Polizist sein und dieses Bild irgendwie halt verkörpern.
Was eindeutig nicht damals das Bild eines Schwulen war.
Was total behindert ist. Also aber ich meine, und innerlich hadert er eigentlich schon sein ganzes Leben.
Tja, und da ist vielleicht klar, dass er das eher jemandem anvertraut, der auch schwul ist.
Ja.
Doch statt dass Johann K. mit dieser Information diskret umgeht, sieht er die große Chance. Er und sein späterer Komplize Walter P. beginnen Ernst Karl zu erpressen. Eine Erpressung, um sein Geheimnis zu wahren. Ansonsten würden sie an die Öffentlichkeit gehen mit all den Informationen über die sexuellen Vorlieben des jungen Polizisten.
Ah, jetzt kommt der Fall, jetzt weiß ich, glaube ich, wie es weitergeht, was jetzt passiert. Okay.
Johann K. erpresst zunächst 1.000 Schilling, dann 5.000 Schilling und dann immer mehr von Ernst. Der Monatslohn eines Polizisten war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so hoch wie das Schutzgeld, welches Ernst besorgen musste. Nein, jetzt auch nicht, aber damals schon gar nicht. Ja. Als er nicht mehr zahlen konnte, schickte ihn Johann K. zu einem reichen Geschäftsmann, welchen er ebenfalls erpresste, um nicht geoutet zu werden. Und von diesen hat der Ernst Karl dann noch einmal 10.000 Euro erpressen müssen für Johann K. Ernst Karl wird das alles zu viel. Er sieht kein Ende der Situation und er weiß nicht, wie lange er diesen Druck noch standhalten kann. An einem regnerischen Abend trifft Ernst Karl eine Entscheidung. Er will so nicht mehr leben. Er nimmt den Blister mit den Schlaftabletten, ein Glas Wasser und schluckt einfach alle. Langsam, aber sicher schläft er ein und verabschiedet sich von dieser Welt. Doch dann schreckt er auf. Bin ich tot? Ist das der Himmel? Nein. Wohl eher nicht. Er liegt noch immer in seiner Wohnung, zeitlich und örtlich desorientiert. Außer Übelkeit spürt er nichts. Übelkeit und sein Versagen. Bin ich auch wirklich zu blöd, mich selbst zu töten? Ja, es scheint so. Karl Ernst muss schließlich den Notruf rufen, da ihm immer schlechter wird und sein Körper zum Krampfen beginnt. Er aber nicht stirbt. Der Tod verschont ihn. Wegen seinem Selbstmordversuch bleibt er in den nächsten Wochen in einer psychiatrischen Klinik, wo Ernst das erste Mal frei von Druck und Erpressung ist. Doch lange dauert diese Freiheit nicht. Entlassen aus der Klinik gehen die Erpressungen weiter. Und der Druck wird so groß, dass Ernst Karl einen heimtückischen Plan schmiedet. Als ihm Johann K. und Walter P. vorschlagen, dass sie gerne in ein Postamt einbrechen würden und Ernst Karl Schmiere stehen soll, eben als Polizist, kommt er mit einem Gegenvorschlag. Kennt ihr die Tivoli-Parkgarage? Sagt Ernst Karl. Dort steht jeden Abend eine Lincoln-Limousine, in welcher eine Geldkassette verwahrt wird. Die Geldkassette beinhaltet das gesamte Geld des Kaufhasses, denn sie bringen es erst am nächsten Tag zur Bank. Ich hätte am Ostermontag Nachtdienst, da passiert euch nichts. Denn ich stehe nicht nur Schmiere, sondern bin auch die einschreitende Streife vor Ort, falls ihr auffliegt. Also alles safe. Die beiden Kriminellen werden ganz Ohr. Als Karl Ernst ihnen sogar noch eine Pistole aus seinem Privatbesitz anbietet, um für den Einbruch bestens ausgestattet zu sein, sagen sie natürlich zu. In der verhängnisvollen Nacht brachen die beiden Männer also in die Tivoli-Tiefgarage ein. Als sie ein Geräusch von hinten hören, rechnen sie schon damit, dass es sich dabei um den Polizisten handelt, um ihren Freund.
Freund.
Ja, Freund. Johann K. fragt, Ernst, bist du es? Und tatsächlich, er war es. Doch Ernst war anders als sonst. Statt seine Komplizen zu begrüßen, schrie er, Polizei, Hände hoch. Johann konnte nicht einmal reagieren und seine Hände in die Höhe geben, denn Karl Ernst fing an, auf sie zu schießen, auf einmal. Nachdem Johann K. schwer verwundet zu Boden ging, feuerte Karl Ernst weiter auf seinen Begleiter ein, bis Walter P. tot zu Boden fiel. Karl Ernst ging einige Schritte auf die Einbrecher zu und feuerte aus nächster Distanz ein paar Schüsse in deren Gesichter. Das sind die Schüsse, die bei der späteren Obduktion die ersten Zweifel aufkommen lassen.
So was wie eine Art Overkill.
Ja, also es war, man sagt ja immer, wenn sowas passiert, so ein Overkill, dann ist es meistens was Persönliches oder etwas Emotionales.
Ja, es haben sicher viele Emotionen damit reingespielt bei ihm.
Weil die Männer, die wären wahrscheinlich so auch schon gestorben ohne die Schüsse. Während die Männer blutüberströmt am Boden liegen, nimmt Karl Ernst die Waffe, welche er zuvor Johann K. gegeben hatte, und feuert mit dieser einen Schuss ab, um die vermeintliche Notwehrsituation eben nachzustellen. Diese Handlung deckt sich mit der Zeugenaussage, welche angaben, einen Schuss erst viel später gehört zu haben.
Okay.
Also das passt zusammen eigentlich. Ja. Kurz darauf verständigt er den Notruf und fordert Unterstützung an, wie zum Beginn unserer Geschichte. Schweigen. Im Vernehmungszimmer sitzen die Beamten des Landeskriminalamtes und Ernst Karl. Sie sind schockiert, aber zufrieden, dass es sich bei dieser Version der Tatgeschehnisse vermutlich um die Wahrheit handeln wird. Doch das soll bitte ein Gericht entscheiden. Für heute genug. Ernst Karl kommt in Untersuchungshaft. Vom Polizisten zum Täter, vom Täter zum verurteilten Mörder, sprach ein Gericht im Dezember 1969, also ein Jahr nach den Geschehnissen. Karl Ernst wird zu 20 Jahren Kerker verurteilt. Anmerkung, das hat damals wirklich Kerker geheißen und das war so ein Ort Sicherheitsverwahrung. Doch das, Hanna, ist nicht das Ende der Geschichte. Mhm. Ernst Karl wird in die Justizanstalt Stein überstellt, wo er nach und nach an psychischen Schüben litt.
Was ja klar ist, weil das Gericht hatte ja gar nicht seine Vorgeschichte und seine Beweggründe von der Tat irgendwie. Ich will das nicht rechtfertigen, aber der Mann war ja psychisch schwerst
angeschlagen und verzweifelt, ja. Total. Ja. Also ja, jetzt auch, also er war sicher ein bisschen crazy, was die nächsten Geschehnisse so zeigen.
Okay.
Aber er war ein verurteilter Mörder, also das muss man ja schon so sagen. Und er wird nicht umsonst in Sicherheitsverwahrung gewesen sein. Nur 5 Jahre später sitzt Karl Ernst bei einem Schachspiel mit dem verurteilten Mädchenmörder Karl Rogatsch. Mhm. Weiß nicht, ob der da was sagt. Mhm. Diesen Fall sollte man vielleicht auch nochmal erzählen von Karl Rogatsch.
Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aha, okay.
Der ist sehr interessant. Er ist nämlich sehr spektakulär und aufsehenerregend, weil der Karl Rogatsch hat auf eine unglaublich ekelhafte Art in die 1960er Jahren eine Studentin getötet, vergewaltigt und eben auch ihre Leiche zerstückelt. Und ich glaube dann in Container.
Wieso sagt man das gar nichts?
Ich habe das schon mal gelesen, aber ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Ich glaube, der hat
wahrscheinlich den Fall, wenn ich ihn lese, kenne ich ihn, aber der Name Karl Rogatsch, ich bin halt so schlecht im Namen.
Ja, mir kommt da sehr bekannt vor. Wir werden nochmal für euch nachrecherchieren.
Den machen wir.
Das hätte ich auch gesagt, ja.
Es sind so viele Fälle, wir haben noch so viel vor. Also er wird sicher nicht untergehen.
Nein, nie. Also zurück zu dem besagten Tag im Jänner 1974. Rogatsch und Karl sitzen bei einem Schachspiel. Auf einmal hüpft Karl auf, eskaliert komplett, erfasst Rogatsch am Hals. Er würgt und würgt den deutlich schwächeren Mithäftling mit bloßen Händen. Rogatsch hört auf zu atmen und liegt am Boden. Ernst drückt den Alarmknopf, JustizwachebeamtInnen stürmen herein. Es war Notwehr. Er hat mich attackiert. Er wollte mich überreden, mit ihm einen Ausbruchsversuch zu versuchen.
Das ist eine klassische Ausrede, ha?
Notwehr.
Okay.
Neuerlich präsentiert er die Notwehrsituation, aber nicht nur. Dass die JustizwachebeamtInnen ihm dies nicht glauben. Nein, die Zeugenaussagen der anderen Mithäftlinge lassen die Fassade der Notwehr natürlich auch schnell bröckeln.
Das ist halt das. Entschuldigung, das ist halt auch ein bisschen dumm.
Ich glaube, dass der ein bisschen verrückt war.
Ja, wahrscheinlich. Der ist einfach durchdreht schon.
Unter den Mithäftlingen verbreitet sich das Gerücht, dass Karl eine Gerichtsverhandlung während dem Schachspiel inszeniert hätte. Rogatsch hätte er dann zu Tode verurteilt und hat das Urteil auch gleich selber vollstreckt. Doch ob das wirklich so war, das kann man nicht wirklich bestätigen, aber das haben sie dann halt die Mithäftlinge erzählt. Karl Ernst ist eine tickende Zeitbombe und gefährlich. Das ist das, was das Landgericht Krems noch im selben Jahr feststellt. Deswegen wurde der Haftstrafe von 20 Jahren Kerker noch eins draufgesetzt. Lebenslange Haft, lautet das Urteil dieses Mal. Und das nicht zu Unrecht, denn die Gefahr, die von Karl Ernst ausgeht, ist ja wirklich nicht zum Unterschätzen. Mhm. Auch ein zweites Mal versucht er dann in Haft einen Mitgefangenen zu erwürgen. Laut Karl Ernst ist das aber kein Mord, sondern lediglich eine Urteilsvollstreckung, die von ihm persönlich durchgeführt wird.
Weil er ist ja Polizist, er darf das ja.
Ja, so also seine Wahnvorstellungen sind dann wirklich in diese Richtung gegangen.
Ziemlich Probleme gehabt haben, ja.
In dem Fall haben aber die JustizwachebeamtInnen früh genug einschreiten können und den Mithäftling gerade noch aus der Situation ziehen können, bevor er ihn getötet hat. Doch die Geschichte sollte für das Opfer dennoch nicht gut ausgehen. Nach dem Angriff von Karl Ernst leidet der ehemalige Wiener Unterweltler an massiven psychischen Problemen. Es gelingt ihm nicht, diese in Angriff zu nehmen. Und wenige Monate nach dem Angriff von Polizisten hat er sie dann selber in seiner Zelle umgebracht. Dass Karl Ernst brandgefährlich ist, ist spätestens nach diesem Vorfall allen in Stein klar. Seine psychotischen Schübe nehmen zu und er scheint immer mehr die Grenzen zwischen Realität und Wahn zu verlieren. Ernst Karl glaubt, dass er verfolgt werden würde und noch immer Polizist sei. Er teilte den BeamtInnen mit, dass er auch in seiner Zelle beschossen werden würde. Seine Medikamentation nahm er steht zu, um ihn zumindest davor zu bewahren, sich selbst was anzutun.
Wahnsinn.
Auf der Tür von seiner Zelle ist gestanden Vollzugsende, Doppelpunkt, der Tod. Am 14. Juli 2001 kam es zu einem erneuten psychischen Schub, bei welchem Ernst Karl seine gesamte Zelle verwüstete und sich selber sogar die Nase dabei brach.
Und da ist er ja schon relativ alt, ne?
Ja, so um die 50.
Ja.
Der Anstaltsarzt spritzte Karl Ernst ein Beruhigungsmittel. Er spritzte ihm ein Beruhigungsmittel und ordnete die Unterbringung in eine besonders gesicherte Zelle an. in welcher auch ein Gurtbett war. Und auf das haben sie Karl Ernst dann geschnallt. Als die JustizwachebeamtInnen die Zelle am Morgen des 15. Juli betraten, konnten sie Karl nur noch tot liegend auf dem Gurtbett finden. Laut Obduktion ist er an einem Darmverschluss gestorben, welcher in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Gurtbett stand. Bilder des Leichnams, welcher gefesselt und bleich auf dem Gurtenbett liegt, gelangen an die Öffentlichkeit. Das sorgte für große Empörung bei der Bevölkerung. Denn Gurtenbetten sind nämlich seit 1994 verboten. Zur Erinnerung, wir sind jetzt im Jahr 2001.
Ui, okay.
Das war übrigens auch der Falter, der diese Bilder veröffentlicht hat. Und ich habe mir die angeschaut, man kann sie googeln und die schauen wirklich heftig aus. Also ist wirklich nichts für schwache Nerven. Natürlich werden Ermittlungen geführt. Die Justizwachebeamtinnen geben an, stündlich kontrolliert zu haben und sobald sie feststellten, dass Karl Ernst nicht mehr ansprechbar war, einen Arzt geholt zu haben. Noch heute ranken sich Mythen und Verschwörungstheorien rund um den Tod des ehemaligen Polizisten. Als die verstörenden Bilder dem Magazin Falter zugespielt wurden, vermutete man in der Öffentlichkeit sogar die Vertuschung eines Mordes. Das Verfahren aber gegen die Beamtinnen wurde eingestellt und Karl Ernst begraben und damit auch seine gewalttätige, aber doch sehr traurige Geschichte, die zwischen Wahn und Verzweiflung einen einst rechtschaffenden Mann in die dunkelste Kriminalität brachte, von der sich sonst jeder andere fernhält.
Ja, also wie gesagt, ich habe den Fall ja gekannt, aber nicht so ausführlich und vor allem auch nicht, dass Ernst Karl dann am Schluss so durchdreht ist.
Aber das hast du nicht gewusst, dass der so gewaltsam zu Tode gekommen ist,
Nein, habe ich absolut nicht gewusst und auch, dass er so dann offensichtlich so psychotisch geworden ist.
Extrem, also ich habe dann die Bilder gesehen, das ist, wer jetzt keine detaillierten Beschreibungen von Leichen hören kann, möge bitte die nächsten 30 Sekunden vorspulen. Triggerwarnung, es rinnt aus seinem Mund eine Flüssigkeit heraus, also irgendeine Flüssigkeit und die ist so weiß und er ist halt gefesselt und auch im Kopf fixiert auf diesem Gurtbett.
Ja.
Also es schaut schon sehr heftig aus, das Bild, und man kann es überall googeln. Also wenn sie ihn so angebunden haben, ist das wirklich ein Wahnsinn eigentlich.
Kommt halt auch immer darauf an, wie fest er angebunden ist.
Ja, das weiß ich nicht, das geht von dem Bild nicht hervor.
Ich finde es halt immer so, so schwierig von einem Bild, sich ein Urteil zu bilden über die Situation.
Ja, natürlich.
Weißt du, wie ich meine? Weil aber ein Bild ist nur ein Moment und ein Bild kann auch, zeigt halt nie das, die ganze Situation, es zeigt nur einen Ausschnitt.
Aber
und
das muss sagen, das schaut wirklich heftig aus.
Ich glaube es absolut. Ich will es auch, wahrscheinlich wird es auch heftig.
Rede es nicht runter. Aber dass er braunt gefährlich, also ich glaube jetzt nicht, dass er umgebracht worden ist, das glaube ich eher weniger.
Ja, bei Jack Unterweger hat es auch gleich die Theorien gegeben, dass er...
Ja, bei Franz Fuchs haben sie ja das Gleiche gesagt.
Richtig, es ist...
Also das glaube ich nicht. Immer. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall ein extrem brandgefährlicher Mensch war, weil seine Erkrankung zum Schluss schon wirklich sehr wahnhaft war.
Ja, vor allem, du musst halt bedenken, was der Mann alles durchgemacht hat, im Sinne von, der hat sein ganzes Leben mit einer... in seinen Augen falschen Sexualität lebt.
Der kann
die er
sagen
immer unterdrückt
hat
müssen. Mit, er ist ein Mörder, also dass er durchdreht ist.
Eigentlich für das traurige Leben. Also er ist so mit 55 herumgestorben und mit 24, glaube ich, war
das Gefängnis kommen, oder?
Mord,
25,
ja, 25. Ja. Also er ist eigentlich so sein ganzes Leben dann in Haft gesessen, bis sein Leben ein tragisches Ende gefunden hat.
Ja. Es vor allem nicht mehr in der Realität gelebt, ne?
Mei, ich muss dir dann auch erzählen, ich habe dann irgendwie, bin ich dann über die Recherchen auf eine Liste von getöteten Polizeibeamten und BeamtInnen im Dienst war die Liste gekommen, von der Zweiten Republik, also quasi Nachkriegszeit bis jetzt. Und oh mein Gott, das ist so heftig, wenn man so früher liest, da waren dann im Jahr, weiß nicht, sicher 40, 50 Getötete.
Wahnsinn.
Und teilweise auch Einmarsch fremder Truppen, Feuergefecht, aber auch noch in der Nachkriegszeit. Oder Schusswechsel, irgend sowas, Randale. Und mir hat dann eigentlich am meisten schockiert, weil ich dann natürlich runtergescrollt habe zur jüngeren Zeit. Und wir können wirklich froh sein, dass in Österreich wenig PolizistInnen wegen Mord sterben oder am Gewaltdelikt sterben.
Im Dienst, ne?
Im Dienst, genau. Aber es ist schockierend, dass die meisten durch einen Verkehrsunfall sterben.
Ja,
und das habe ich schon im Dienst.
Ja.
Also das habe ich dann wirklich länger geschaut, da steht immer der Grund dabei und es sind unglaublich viele Verkehrsunfälle dabei.
Bei nicht richtiger Absicherung oder weil andere Verkehrsteilnehmer nicht achtsam sind oder ja, schlimm.
Dann habe ich mir halt immer gedacht, Gott, man hat halt immer Angst, irgendwie, dass man in einen Schusswechsel kommen könnte oder erschossen oder erstochen wird bei einer Schlägerei. Aber im Endeffekt kann es bei jedem Verkehrsunfall kann da was passieren.
Ich sage ja auch gerade, das Autofahren auch privat ist einfach einer der gefährlichsten Dinge, die du machen kannst. Ja.
Also das hat mich selber gewundert, weil ich ehrlich gesagt nicht mit so vielen Vorfällen gerechnet.
Ja. Spannend, ja.
Also sukzessive sind es auch weniger geworden jetzt mit den 2000er Jahre, aber es waren doch gehäuft welche.
Wahnsinn. Und jetzt haben wir ja eigentlich viel über den Täter gesprochen und sein Leiden. Wissen wir eigentlich noch irgendwas über die Opfer?
Gar nichts. Also
ist nicht wirklich was bekannt, oder?
Unrecherchierbar.
Also, der Johann K. ein Stricher war.
Er soll allgemein kriminell gewesen sein, soll nach der Nachkriegszeit.
Er ist noch Opfer, ne?
Ja, keinen gescheiten Job gekriegt haben und so sie halt mit solchen kleinen Raub- und Einbruchsdelikten über Wasser gehalten haben. Und dann eben ist die Idee mit diesen Schutzgelderpressungen gekommen. Er hat ja mehrere erpresst, nicht nur Karl Ernst oder Ernst Karl, sondern auch Geschäftsmänner, reiche Leute. Also von jedem war
also doch so.
Genau, jeden, wo er gewusst hat in der Stricherbar, okay, der kann seine Reputation verlieren, von dem fordere ich gleich Geld.
Aber er hatte ja eine Lebensgefährtin oder Freundin, oder? Offiziell.
Genau, offiziell. Na, es waren ja, glaube ich, auch offiziell damals alle irgendwie verheiratet.
Und weiß man von der irgendwas, dass sie das wusste oder so?
Ich habe dann nur gelesen, sie sind dann auf sie gekommen, weil, also der Johann K., der eine Täter und der andere Täter sind mit ihrem Auto hingefahren zu diesem Einbruch und der Zeuge hat sich das Auto gemerkt und ich glaube sogar als Kennzeichen und so sind sie auf das gekommen, ja, dass das ihr Auto eigentlich ist.
Okay.
Und so auf sie.
Ja, und Karl Ernst war ja auch verheiratet, ne? War der schon verheiratet?
Nein, der war nicht verheiratet.
Eine Freundin? Oder okay,
das war sie nicht.
Okay.
Was willst du noch wissen, sein Tinder-Account?
Nein, ich habe es nur interessiert, weil er ja schwul war. Jetzt wollte ich wissen, was für ein Leben er geführt hat.
Ja, wahrscheinlich wird er verheiratet gewesen sein. Ich weiß es nicht. War er Single? Wie hat er ausgeschaut?
Genau mein Typ.
Roasting Hannah.
Er ist wahnsinnig. Also genau mein Typ.
Ja, schon. Weil du und er wärst wahrscheinlich bei diesem Psychotest gesessen und jetzt beide den Computer
beide
geschrottet.
Ich habe ein Händchen für komische Leute.
Das stimmt. Ich habe dann halt überlegt, wegen unserem Rechtscheck, was wir machen könnten, was Sinn ergeben würde. Und ich habe mir eigentlich gedacht, wir haben nie diesen Amtsverlust besprochen.
Nein, haben wir noch nie gemacht.
Genau. Der Amtsverlust, den gibt es ja. Jetzt einmal das Erste. Ich werde jetzt einmal runterlesen.
Zu meiner Dienstprüfung habe ich ihn können müssen, aber.
Also was ich immer auf jeden Fall immer merke, ist dieses. Also warte, ich lese nochmal vor.
Ein Jahr
und ein halbes Jahr.
Freiheitsstrafe nicht übersteigend, ne?
Einmal bedingt, einmal unbedingt. Also mit der Verurteilung.
Ich weiß, mir wird das nie passieren, also beschäftige ich mich gar nicht damit.
Das glaubst du jetzt.
Sag das nicht.
Mit der Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz, also das ist auch wichtig, Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe ist bei einem Beamten der Verlust des Amtes verbunden, wenn die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe 6 Monate übersteigt. Oder wenn es eine Verurteilung ausschließlich oder wegen des Vergehens, des Missbrauches des Autoritätsverhältnisses gibt. Das heißt,
das war auch noch der letzte Absatz. Ja.
Genau, es gibt sogar ein paar mehr, die das BDG dann betreffen, das wäre die Anweisung. Also das ist einmal im StGB.
Und Strafgesetzbuch und BDG ist Beamtendienst.
Genau, danke schön, Hanna.
Ja, wir wissen es, aber die da draußen nicht.
Stimmt, das sind wieder diese Jargonwörter.
Ja.
Also ein Jahr, eine Verurteilung, die über ein Jahr ist, dann verliert man Amtsverlust, aber da muss man nicht ins Gefängnis gehen ein Jahr.
Ja, also das kann auch sein, dass man nur Geldstrafe kriegt, aber halt auf freien Fuß ist.
Ja, genau. Also nein, es muss schon eine Freiheitsstrafe von einem Jahr sein. Also aber,
ja, aber nicht Gefängnis.
Bedingt nachgesehen, genau.
Ja,
so auf Bewährung. Das. Auf Bewährung.
So heißt es.
So heißt es. Da sitzen die Profis. Aber wenn man über 6 Monate ins Gefängnis auch wirklich muss. Also
aber über 6 Monate.
Über,
wenn es genau 6 Monate sind, ist es egal.
Genau, es steht übersteigt.
Ja.
Dann verliert man auch sein Amt. Oder man hat eben das Delikt Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, der 212er StGB, vielleicht würde man den auch irgendwo mal einbauen. Wenn man diesen macht, hat man auch einen Amtsverlust. Den sollte man wirklich einmal erklären. Das sind interessante Fälle.
Ja, stimmt eigentlich. Gibt es da einen bekannteren Fall dazu? Ich überlege gerade.
Ja, es kann auch sein.
Haben wir ein Beispiel dazu?
Lehrer, Schüler, dann zum Beispiel Polizist erpresst wen.
So, ja.
Das ist ein Beispiel. Ja, einen bekannteren Fall wird es sicher geben. Also wir müssten nur mal nachgoogeln. Ja, und zu diesem Strafrechtsdelikt quasi normiert das Beamtendienstrechtgesetz, also wenn du Beamter bist, verbeamtet bist, sagen die Deutschen ja immer, dass du zusätzlich dein Amt verlierst, eben auch wegen der oben genannten Gründe, aber auch, wenn du Quälen und Vernachlässigen eines Unmündigen verurteilt wirst, wenn du noch den Sexualdelikten verurteilt wirst. Also
da ist dann wurscht, welche, also wie lange.
Wie lange ist die Strafe dann egal, genau. Ja. Aber wenn du nur 3 Monate wegen Vergewaltigung kriegst, verlierst du trotzdem dein Amt.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ich meine, das wäre ja schlimm, oder? Wenn nicht.
Genau, weil das sind die Paragraphen 201 bis 217. Und da ist
das sind die ganzen Sexualdelikte.
Genau, fast, zumindest oder fast alle, die schwerwiegend, also auch Kinderpornografie zum Beispiel, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Beamten Fotos von kinderpornografischen Darstellungen finden würde, würde das Amt auch verlieren, automatisch. Dann Quälen und Vernachlässigen eines Gefangenen, worüber wir auch in der letzten Folge gesprochen haben.
Ja, der Paragraf, wo die Kollegen nicht nach den Paragraphen verurteilt worden sind.
Genau, aber wenn es der Paragraf zum Beispiel ist, wenn ich jemanden in Haft quäle, dann werde ich automatisch mein Amt verlieren. Ja. Und genauso ist es bei Folter, was hoffentlich keiner Erklärung bedarf.
Ich glaube, ich finde irgendwie alle der Paragraphen sind so, ja, okay, ist eh klar.
Es sind irgendwie klare Paragraphen, also es sind auch wirklich schwerwiegende Paragraphen, da reden wir nicht von am Kaugummi gestohlen oder irgend sowas, wobei man das auch nicht tun sollte, aber es sind schon harte Brocken.
Ich, weil wir jetzt gerade bei Diebstahl sind, ich habe einmal in meiner Jugend, da war ich 14 oder 15, jetzt pass auf, unabsichtlich einen Diebstahl begangen.
Unabsichtlich.
Zumindest habe ich geglaubt, dass ich einen Diebstahl begangen habe. Pass auf.
Moment, du hast geglaubt, dass du einen Diebstahl begangen hast und warst dann nicht mehr sicher?
Nein, es war unabsichtlich, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt sperren sie mich einsperren wegen Diebstahl.
Tell me more.
Ich erzähle jetzt die Geschichte. Hanna war 14 Jahre alt, auf der Marienhofer Straße unterwegs. Damals noch nicht im Dienst, weil ich war jetzt 14.
Hanna.
Und kennst du diese Schmuckgeschäfteln Sixt?
Ja, weiß ich schon, ja.
Na, pass auf, wir waren in diesem, die sind ja relativ eng.
Ja.
Und wir waren natürlich am Samstag, weil als Schüler gehst du am Samstag fast nach Wien auf die Marienhoferstraße und gehst einkaufen. Und ich habe mein Sackerl halt mitgehabt und bin da durch dieses Geschäft gegangen. Ich habe mir sogar Ohrringe gekauft. Ja? Mhm. Und dann, ich hoffe, das ist eigentlich schon verehrt. und dann bin ich aus dem Geschäft wieder rausgegangen, wir sind weitergefahren und sind Richtung Kärntnerstraße gefahren. Und dann in der Kärntnerstraße mache ich meinen Sackerl auf und sehe, dass da ein Ohrring drinnen liegt, den ich mir nicht gekauft habe. Und ich, komplett fertig, um Gottes Willen, was ist, wenn die jetzt glauben, ich habe den gestohlen, aber der ist halt wirklich in diesem engen Geschäft von diesem Ständer.
Ja, die halten einfach, ja auch nicht so gut,
die halten
gell?
Ja nicht.
Ich weiß, dass du was
wie
runternimmst,
ist da schon was runtergefallen.
Ja, tausendmal. Ich hasse diese
so
Ständer.
So blöd musste das mal passieren, ist mir dieser Ohrring, ich schwöre, ich lüge jetzt wirklich nicht, ist mir dieser Ohrring in den Sackerl gefallen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen dort auf der Straße. Das glaubt mir niemand. Wenn ich da jetzt hingehe und sage, ja, das ist mir in den Sackerl gefallen, das werden sie mir ja nie glauben. Dann werden gleich die Polizei auffahren und dann werde ich festgenommen und dann werde ich nie wieder einen Job finden. Das war
die arme 14-jährige Hanna.
Schon traurig, oder? Und pass auf, dann habe ich aber so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil für mich war das so, oh Gott, ich habe das ja gestohlen und ich habe das ja nicht zahlt. Dann sind wir auf der Kärntnerstraße in ein Six-Geschäft gegangen und habe dort diesen Ohrring wieder
abgegeben.
Platziert halt.
Also platziert?
Nicht. Ich habe überlegt, ob ich es halt der Kassiererin geben soll, aber ich dachte, ja, aber die glaubt mir ja die Geschichte nicht und habe ihn halt einfach wieder dort platziert.
Dem schlechten Gewissen ist zu Genüge getan.
Ich habe mich so schlecht gefühlt und dachte, oh Gott, was ist, wenn es das herausfinden?
Oh Gott.
Und da ging es
dabei wäre das wahrscheinlich
da um
6
Euro oder so.
Nein. Vor allem die Ohrringe sind, glaube ich, nicht einmal die 6 Euro wert. Der Schwund für das Unternehmen war wahrscheinlich 30 Cent, wenn überhaupt.
Vermutlich, aber ich habe, also in mir, mein Herz, ich weiß das heute noch, ich hatte Herzklopfen.
Oh Mann.
Ich war fertig. Ich meine, mein ganzes Leben ist versaut. Weil niemand glaubt mir, dass das in den Sackerl gefallen ist.
Ach Gott. Mei, also, ich habe nie was gestohlen, muss ich ehrlich
sagen. Ich wollte dir jetzt auch nochmal sagen, ich habe nichts gestohlen.
Ja, wirklich, hast du nie was gestohlen? Ich habe mein Kaugummi.
Nein.
ich habe mir das auch nicht traut. Ich habe so Angst vor meinen Eltern gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn die das sehen, dann bin ich fertig gefahren. Ja. Also ich bin jetzt nicht geschlagen worden oder so, nicht falsch verstehen, aber...
Die Enttäuschung.
Die Enttäuschung, die wäre so schwer gewesen. Meine Mama hätte dann gesagt, du bist nicht mein Kind. Und ich habe so Angst gehabt. Also die Polizei hätte mir gar nicht so viel Angst machen können wie meine Eltern in der Hinsicht, wenn ich was gestohlen hätte. So, falls sie wer fragt, was jetzt los ist, der Hund hat die Tür aufgemacht. Immer.
Das ist das
Zeichen. Der weiß, dass wir am Ende unserer Folge sind.
Er weiß es einfach. Juri ist der Dr. Juri, er weiß das
auch. Entweder hupft er auf uns drauf am Ende der Folge.
Ja, wir reden eh schon wieder viel zu viel aus meinem Leben. Ich habe da jetzt schon wieder, ich glaube, wir müssen das rausschneiden.
Da wird gar nichts mehr rausgeschnitten. Nix. Wunderschöner Abschlusstalk, Leute. Wir sind in 2 Wochen jetzt wieder da, gell?
Ja, mit einer neuen Folge.
Folgt uns bitte auf unseren Podcast-Plattformen, bitte, 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 weil wir sehen immer, bei den Streams sind wir gut unterwegs, aber wir brauchen die Follows auch, Leute.
Ja, und wenn das ihr echt nett.
Wenn ihr voll lieb seid, kennt ihr vielleicht auch das Handy von eurer Mama oder eurer Oma oder
heimlich,
so.
Nehmen. Es ist keine Straftat, einen Podcast zu bewerten auf dem Handy von wem anderen. Will ich nur sagen.
Es kostet ja auch nichts und die Person fällt gar nicht auf. Und wir haben einen Follow. Und
das wäre super.
Folgt dem Algorithmus natürlich. Freut den Algorithmus.
Und wenn ihr Lust habt und ein bisschen mehr Content zu unserem Podcast haben wollt, dann auf Instagram der Mordgeschichten Österreich. Österreich mit OE geschrieben. In dem Sinne,
Baba, tschüss.